Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Zweite Stunde. Jeder hat sich einen Teil mitgenommen, hat wunderbar geklappt. Wollen wir da ein paar Fragen machen? Ich denke mal, das lockert die Sache ein klein bisschen auf und das zwingt so ein bisschen, einfach mal auch eine Position zu beziehen zu Aspekten, die man vielleicht oder mit sich mit großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht richtig beantworten kann oder wo man nur schätzen kann. Aber das ist auch wichtig, ja, weil das animiert, dann unter Umständen auch mal genauer nachzugucken. Grundlagen der Biochemie, meine Damen und Herren, wir hatten uns in der letzten Stunde klar gemacht, dass die Biochemie einmal in den Grundprinzipien auf diesem Planeten einheitlich funktioniert. Also es gibt zwar enorm viele Details, wenn man genauer hinschaut in unterschiedlichen Organismen, aber die Grundprinzipien der Reaktionen und Regelkreise sind extrem identisch. Wir bezeichnen das auch als Primärstoffwechsel. Das heißt, das sind Funktionen, das sind Mechanismen, die jeder Organismus benötigt, um zu funktionieren. Die können, wie gesagt, in Details können die unterschiedlich sein, aber im Großen und Ganzen kann man hier von generellen Prinzipien sprechen, generellen Prinzipien. Und das gibt uns die Möglichkeit hier, die wir natürlich nicht Biochemie studieren, sondern sondern Pharmazie studieren, wo aber die Biochemie ein sehr, sehr wichtiger Teil darstellt. Es gibt uns die Möglichkeit, hier didaktisch zu reduzieren und uns auf das zu spezialisieren, was tatsächlich generell gilt. Und damit können wir mehr oder weniger fast alles anwenden, was wir hier brauchen. Also diese Prinzipien gelten im Wesentlichen für alle Lebensformen auf dieser Erde. Und ich hatte Ihnen dieses Bild schon gezeigt, sozusagen im Laufe der Evolution der frühen Erdgeschichte ein Klima gebildet wurde, ein reaktives Klima, das hier nicht nur die Atome, die Elemente sozusagen hervorgebracht hat. Ja, das ist ja total interessant, mal sich anzuschauen, wie es überhaupt zu den Elementen gekommen ist, die hier auf dieser Erde sind. Ja, das ist ja nicht automatisch durch den Urknall passiert, ist ja nicht sozusagen alles da gewesen, was wir heute für selbstverständlich erachten, sondern aufgrund ganz bestimmter Bedingungen und so weiter ist es hier zu der Bildung, der allmählichen Bildung des klassischen Elementespektrums gekommen, das dann sich wiederum durch geeignete Umweltbedingungen zusammengeschlossen und diese Elemente zu bestimmten Verbindungen, zum Beispiel Wasser oder Methan oder irgend sowas, dann in der Ursuppe langsam organische Chemie entstanden ist. Die Biochemie ist im Wesentlichen eine organische Chemie, muss man sagen, mit den großen Funktionseinheiten, die heute Biochemie ausmachen, die Lipide, die Proteine, die Nukleinsäuren, und die Zucker im Wesentlichen, die nach einem sehr generellen Prinzip aufgebaut sind, nämlich nach einem Baukastenprinzip sozusagen, ein Building-Block-Prinzip, alles makromolekular. Auch das ist typisch, nicht nur organisch ist die Biochemie, sondern es ist auch eine makromolekulare Chemie, riesige Moleküle zum Teil, was essentiell ist. Wir werden da auch noch drauf zu sprechen kommen. Wir brauchen diese großen Moleküle, damit Zellen, sozusagen Zellverbände überhaupt existieren können, sonst würden sie platzen aufgrund des hohen osmotischen Druckes. Also diese großen Moleküle nehmen Druck weg sozusagen und dann schließlich die Assoziation in Zellen hinein, die dadurch charakterisiert sind, dass hier eine Membran drumherum ist, eine Zytoplasma-Membran, eine semipermeable Membran, die es erlaubt, bestimmte Stoffe durchzulassen, aber andere nicht, also die sozusagen selektionieren kann nach Molekülen, wobei das, was durch kann, relativ wenig ist, ja, im Wesentlichen Wasser und ein paar kleine Moleküle. Ja. Ansonsten die sozusagen die Zelle versorgt werden muss durch Proteine, die hier in diese Membran eingelagert sind, die Transportmechanismen erledigen, sodass hier letztlich ein Fließgleichgewicht entsteht, also ein Gleichgewicht zwischen ich sag mal, Sachen, die reinkommen und Sachen, die rausgehen, um dadurch Biochemie aufrechtzuerhalten. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn man sozusagen eine Definition haben müsste, was Leben ist, dann könnte man diese Definition an dem sogenannten Fließgleichgewicht festmachen. Sie wissen aus der Chemie heraus, dass bestimmte Reaktionen in ein Gleichgewicht gehen. Das ist thermodynamisch fixiert. Das ist ein stationäres Gleichgewicht. Das heißt, Sie haben ein Reagenzglas, setzen da eine Reaktion an und je nachdem, wie die Thermodynamik dieser Reaktion letztlich ist, wird sich ein Gleichgewicht bilden zwischen Edukten und Produkten. Manchmal liegt das ganz auf der Seite der Produkte, manchmal auch ganz auf der Seite Edukte. Oft in der Chemie, muss man sagen, ist ein großes Problem, dass die Chemiker immer um große Ausbeuten sozusagen kämpfen müssen. Ja? Also es ist längst nicht so, dass Reaktionen, wenn sie mal einmal angeworfen sind, tatsächlich auch zu Ende gehen. Es wird sich ein Gleichgewicht einstellen. Ja, das Massenwirkungsgesetz gilt ja, dass Sie alle kennen. Wenn das passiert, wenn das in der Biologie passiert, ist der Organismus tot. Das ist ein stationäres Gleichgewicht. Das würde gleichbedeutend sein mit Tod. Deshalb ist auch die Chemie im Reagenzglas keine Biochemie, ja, sondern das ist halt Chemie, sage ich jetzt mal. Die Biochemie, also die physiologische Chemie besser gesagt, kommt dadurch zustande, dass natürlich auch hier ein Gleichgewicht besteht, Gleichgewicht in der Zelle sozusagen, aber ein dynamisches Gleichgewicht. Das heißt, dieses Gleichgewicht ist nur ein scheinbares Gleichgewicht. Hier passiert permanent Chemie, permanent passiert hier Chemie, permanent reagiert irgendetwas, aber in der Summe, sozusagen netto, könnte man sagen, diese Zelle ist in einem Ruhezustand. Das ist alles andere als ein Ruhezustand, muss man sagen, denn die Zelle muss dafür sorgen, dass sie sozusagen Energie bekommt. Diese Energie ist eine chemische Energie vor allen Dingen, also die Währung der Energie im biologischen System ist vor allen Dingen das ATP, Adenosintriphosphat, also reaktive hochenergetische Bindungen, wir kommen noch darauf zu sprechen. Und dieses Fließgleichgewicht kommt dadurch zustande, dass sozusagen permanent hier Edukte in die Zelle aufgenommen werden, aber gleichzeitig Produkte abgeführt werden. Ja? Das ist eben in einem Reagenzglas nicht möglich. Das ist ein geschlossenes System, da kann nichts raus. Ja? Wenn Sie es nicht sozusagen unter die Flamme halten, Siedeverzug kriegen. Ja, ich meine, dann ist das ganze Zeugs weg. Ne? Also das will man auch nicht haben. Aber dies ist ein Fließgleichgewicht, das letztlich bestimmt wird durch diese Membran hier, diese Lipidmembran, auf die wir auch noch zu sprechen können. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien, dass solche Reaktionen hier kompartimentiert sind, nicht nur ein Kompartiment, sondern nachher vor allen Dingen in den eukaryotischen Zellen auch mehrere Kompartimente mit den Mitochondrien, mit den Lysosomen und so weiter und so weiter. Das ist der ganze Apparat an Membranen, der sich durch eine solche Zelle durchzieht. Das waren dann die frühen prokaryotischen Zellen und dann irgendwann, also die Einzeller, wenn Sie so wollen, irgendwann haben sich dann Zellen zusammengeschlossen und dabei sehr bald auch den Zellkern erfunden, also die eukaryotischen Zellen mit riesen weiteren Konsequenzen, muss man sagen. Eine Symbiose sozusagen von Bakterien mit größeren Apparaten und das ist das, wo dann die höhere Biologie darauf aufbaut. Wir sind ja alle diploide Organismen, also Diploidie und eukaryotische Organismen, die dann erfunden worden sind. Aber dies alles ist entlang einer ganz sauberen Entwicklung gelaufen, natürlich mit Abzweigungen. Immer mal wieder hat die Evolution auch nach links und rechts geguckt. Das eine oder andere ist auch stabil geblieben, selbstverständlich. Wir sind ja nicht nur eine Spezies auf diesem Planeten, sondern viele, 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 viele Spezies. Aber alle diese Spezies sind letztlich aus dieser Urzelle, wenn Sie so wollen, hervorgegangen, wobei sicherlich diese Urzelle nicht die einzige war, die hier, das Repertoire bereitgestellt hat, um sowas zu realisieren wie Leben. Aber letztlich ist dieses Prinzip, hat sich als einziges durchgesetzt. Diese beschreibende Art der Biologie hat, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dann einen ersten Kulminationspunkt gefunden, 1953 durch Watson und Crick, die das Prinzip des Kodierens, ja, des ganzen, des Energie, des Informationsspeicherns entdeckt haben, in Form der Desoxyribonukleinsäure, wie gesagt, auch hier wieder ganz universell. 1961 dann die Aufklärung, muss man sagen, die Aufklärung des genetischen Codes, der sich auch wiederum als universeller genetischer Code herausgestellt hat. Ja, dieses, was Sie jetzt hier nicht so ganz gut sehen können, aber dieses Prinzip der Triplets, sozusagen der Silbenbildung nach der Realisierung der genetischen Information, ausgehend von der DNA über die Messenger-RNA, dann schließlich ins Protein hinein, also wo auf der Messenger-RNA, ich sag mal, Silben gebildet werden, Dreier-Silben. Dieses Prinzip hier ist ebenfalls universell, ganz wichtig auch für uns als Pharmazeuten, weil das, wie gesagt, die Basis ist, genetische Information ektopisch, das heißt in einem fremden genetischen Background zu exprimieren, zu realisieren. Das ist die Basis für die vielen gentechnischen Arzneimittel, die heute im Markt sind, aber auch weiterentwickelt werden. Nun, auch das Prinzip der Desoxyribose als Zuckerkomponente in der DNA und der Ribose als Zuckerkomponente in der RNA sind, wie gesagt, universell und wurden bereits vor etwa 2 bis 3 Milliarden Jahre festgelegt und seitdem beibehalten. Ein spannendes Prinzip. Hier sehen Sie die Nukleinsäure sozusagen, der Building Block der Nukleinsäure, die Nukleotide, die aus 3 Komponenten zusammengesetzt sind, einer Säurekomponente, der Phosphorsäure, einer Zuckerkomponente, im Falle der DNA ein Desoxyzucker, eine Ribose, eine Desoxyribose und schließlich diese Base hier, diese Purin- und Pyrimidin-Basen, die letztlich sozusagen die Buchstaben darstellen, 4 Buchstaben nur in diesem Alphabet. Und dieses Prinzip der Zuckerwahl ist ein extrem interessantes und wichtiges Prinzip. Wie gesagt, wir haben die Desoxyribose in der DNA, deshalb heißt sie auch DNA, Desoxyribonukleinsäure, ja? Und die Ribose in der RNA, Ribonukleinsäure, unterscheiden sich nur durch das Vorhandensein oder Fehlen einer OH-Gruppe hier an dieser 2-Strich-Position. Man zählt hier 1, 2 an dieser 2-Strich-Position, das ist 3, 4, 5, also eine Pentose, nur durch den Unterschied des Fehlens oder Vorhandenseins dieser OH-Gruppe mit enormen Konsequenzen, ja, enormen Konsequenzen, nicht was das Kodieren anbelangt, also die Information, ob da Desoxyribonukleinsäure, also Desoxyzucker ist oder Ribozucker, das ist das Gleiche, ja, der Informationsinhalt ist der gleiche, aber chemisch unterscheiden sich diese Moleküle dramatisch. Denn wenn hier eine OH-Gruppe steht, eine zusätzliche OH-Gruppe, dann haben Sie hier sozusagen 2 OH-Gruppen in direkter Nachbarschaft. Man nennt das vizinale OH-Gruppen oder benachbarte OH-Gruppen. Kennen Sie vielleicht schon von Professor Schubert-Zillerwitz aus der organischen Chemie. Was dazu führt, dass diese Bindung hier, diese Bindung, die ja letztlich sozusagen diese Kette hier hält, ja, das ist ja das Rückgrat hier, was Sie hier sehen, ja, Phosphat, Zucker, Rückgrat, was dieses Rückgrat zunächst einmal steif hält und steif halten muss in der DNA, weil das ein Informationsspeicher ist, aber in der RNA durchaus labil sein kann, Messenger-RNA. Es ist gewünscht, dass die nicht zu lange lebt, sozusagen in der Zelle, sondern dass sie kaputt geht, dass sie eine kurze Halbwertszeit hat, damit sie regulieren können, damit sie Gene an- und abschalten können, damit nicht sozusagen eine einmal induzierte Information permanent aktiv ist. Und das kommt durch diese zweite OH-Gruppe in der Ribonukleinsäure, also in der RNA. Dann wird diese Bindung hier wackelig, dann schwappt das hin und her, das kann hier relativ leicht umgeästert werden. Dies ist ja eine Esterbindung. Hier kann es leicht zur Umästerung oder ja, wie nennt man das? Umästerung, sage ich jetzt mal, kein gutes Wort, kommen. Und das führt dann auch zu Brüchen und dadurch sind RNAs viel, viel empfindlicher, chemisch empfindlicher als, als DNAs. Ne? Wenn Sie mit DNA arbeiten, das können Sie. Kriegt man fast nicht kaputt, sage ich mal. Da müssen Sie vorsichtig sein, also dass sie nicht zu hart wackeln oder so, weil diese langen Moleküle, die brechen ganz einfach. Ja? Aber RNAs, wenn Sie mit RNA Biochemie machen, also wenn Sie, man sagt ja, wenn Sie auf ein RNA-Meeting gehen, also wo RNA-Forscher sich treffen, um die neuesten Ergebnisse auszutauschen, die geben sich nicht mal die Hände. Ja? Also alles wird da mit Handschuhen gemacht, weil überall sind Ribonukleasen und so weiter. Ja, da muss man extrem vorsichtig sein, damit diese Moleküle nicht kaputt gehen. Ne? Aber das ist festgelegt in der Evolution mit sehr, sehr viel Sinn und zwar sehr früh, ja, vor 2 bis 3 Milliarden Jahren und wurde bis daher beigehalten. Und auch das Prinzip der L-Konfiguration der Aminosäuren. Wir kommen auch da noch darauf zu sprechen. Alle proteinogenen Aminosäuren sind L-konfiguriert. Und zwar überall. Ja? Es gibt auch D-Aminosäuren, aber nicht in der Proteinbiosynthese. Auch nicht bei Prokaryoten. Ja? Alle proteinogenen Aminosäuren, also alle Aminosäuren, die als Bausteine in Proteinen sitzen, sind L-konfiguriert, hier an diesem chiralen Zentrum. Ja? Und das ist beibehalten. Ja, das ist, obwohl sie selbstverständlich auch heutzutage, sag ich mal, durchaus Proteine machen können mit D-Aminosäuren. Ja? Aber dann müssen sie auch die Enzyme anders machen. Also wenn sie eine Proteinbiosynthese machen, wo D-Aminosäuren eingebaut werden, dann brauchen sie Enzyme, die D-Aminosäuren erkennen. Dann drehen sie alles um. Das kann man machen, das hat man gemacht. Und hat gezeigt, dass das prinzipiell möglich ist. Die funktionieren genauso, die Proteine, ja? Wenn die einmal richtig zusammengebaut sind. Aber natürlich muss das einheitlich sein, sonst passt das alles nicht mehr, weil das Prinzip der Biochemie ein Oberflächenprinzip ist. Das ist das klassische Katalysatorprinzip, ja? Eine aktive Oberfläche. Und diese Moleküle, die ja alle groß sind oder fast alle groß sind, diese Moleküle reagieren miteinander, indem sie in Kontakt treten über ihre Oberflächen. Das sind große Moleküle, die eine Form haben, ja, die man auch messen kann. Ja, das macht drüben das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, wo der Professor Michel sitzt, der Nobelpreisträger, ja, der hier sozusagen schräg gegenüber sieht. Das sind die X-Ray-Leute, also die Leute, die Röntgenstrukturanalysen machen an Proteinen, die tatsächlich diese großen Proteine dreidimensional exakt darstellen, wo sie jedes Atom im Raum beschreiben, sodass diese Moleküle eine sehr klare Struktur haben und eben über diese Struktur und deren Oberflächen miteinander interagieren und auf diese Art und Weise entweder Katalyse machen in Form von Enzymen oder Signaltransduktion machen in Form von Signalketten und so weiter und so weiter. Also auch dieses Prinzip der L-konfigurierten Aminosäuren ist universell in der belebten Natur. Nun, aus Sicht der Biochemie und Physiologie sind alle Lebewesen auf diesem Planeten nahezu identisch, kann man sagen, ja, in erster Näherung. Die Biochemie, das sollte man vielleicht auch noch sagen, ist ja alles andere als Bio. Ja? Wenn Sie Biochemie machen, dann ist das Erste, was Sie machen, ist, Sie nehmen einen Organismus, tun ihn in irgendeinen Mörserteil oder irgend sowas, ja, und zerstampfen den mal, ja, machen den erstmal kaputt. Ja. Das ist die erste Aktion, die jeder Biochemiker macht. Denn in der Biochemie studieren Sie sozusagen einzelne Komponenten oder Komponentengruppen aus einem Organismus. Und das hat die Voraussetzung dafür ist, dass Sie natürlich diese Komponenten isolieren müssen. Und dafür ist die Voraussetzung, dass der Organismus zunächst einmal aufgeschlossen wird, also totgemacht wird, zerstampft wird. Ja? Das ist der erste Prozess in der Biochemie. Also Biochemie ist einmal das Studium von einzelnen Komponenten oder Komponentengruppen ohne Organismus. Ja? Also so gesehen geht es hier um die Prinzipien in den ganz verschiedenen Organismen. Da gibt es eine komplementäre Wissenschaft dazu, und das ist die Genetik. Da ist das genau umgekehrt. In der Genetik schaut man sich Organismen an. Und zwar Organismen, aus denen man eine Komponente entfernt hat. Ja? Durch Mutation. Also man nimmt einen Organismus, zum Beispiel eine Drosophila oder irgend sowas, ja, fährt die mit so einem großen Wagen in so eine Kobaltbombe, ja, bestrahlt da, haut da Strahlen drauf, ja, dann gibt es hier Mutationen im Genom, dann guckt man, haben die sich verändert, ja, können die nicht mehr fliegen oder irgend sowas, ja, und schaut dann nach, warum können die nicht mehr fliegen. Das macht man eben am lebenden Organismus. Das ist die komplementäre Form sozusagen der biologischen Wissenschaften, Biochemie auf der einen Seite, Genetik auf der anderen Seite. Und da bei der Genetik spielen natürlich Organismen eine wesentlich größere Rolle als in der Biochemie. Also wir können uns hier fokussieren in dieser Vorlesung auf das Allgemeine. Wir müssen hier nicht uns mit den Details beschäftigen, sondern wir gucken uns die allgemeinen Prinzipien an, um daraus dann, ich sag mal, natürlich im Einzelfall und vielleicht auch durchaus detailliert, zum Beispiel, wenn wir uns mit Pflanzen beschäftigen, im Sekundärstoffwechsel, also in dem Stoffwechsel, der eigentlich nicht für das Leben essentiell ist, sondern der sozusagen die Spielart der Evolution ist bei Organismen, ja, die vor Langeweile nicht mehr klarkommen, weil sie sich nicht bewegen können. Ja, so ein Baum, ja, der steht da, ja, Jahrzehnte, ja, manche Jahrhunderte, sage ich mal, ja, wächst immer weiter, ja. Diese Pflanzen, die haben ja, sind mehr oder weniger unsterblich, wenn sie wollen, die wachsen permanent. Ja, manchmal einzelne Pflanzen gehen auch kaputt im Herbst, ja, kommen dann aber wieder. Ja, und diese Pflanzen, die haben, ich sag mal, evolutionär gesehen, vor Langeweile, haben sie sich neue Sachen ausgedacht, machen verrückteste Verbindungen, die nicht essentiell sind für die Pflanze, die aber sehr wohl pharmazeutisch interessant sind. Das sind nämlich die Produkte des Sekundärstoffwechsels, ja, die heute in der Medizin, vor allen Dingen in der pflanzlichen Medizin, in der Phytotherapie eine große Rolle spielen. Wie gesagt, damit müssen wir uns dann auch beschäftigen. Aber im Wesentlichen soll der Fokus hier dieser Vorlesung auf den Menschen liegen. Wir werden ein paar Details unter Umständen bei den Pflanzen, zum Beispiel Photosynthese oder irgend sowas, kurz anreißen. Aber im Wesentlichen beschäftigen wir uns hier mit der Biochemie des Menschen, wie gesagt, die in großen Teilen allgemeingültig ist. Nun, der Mensch, wir hatten das, glaube ich, in der letzten Stunde schon. Der Mensch besteht aus 10 hoch 14 Zellen. 10 hoch 14 Zellen, das muss man sich mal vorstellen, 10 hoch 14 Zellen, ja, also eine Riesenzahl. Ja. Wir kommen heute mit Milliarden, ist ja nichts mehr Besonderes heute, ja, sogar Ministerien verrechnen sich um 2 Milliarden, also zweistellige Milliardensummen, 50 Milliarden sind mal weg und mal da. Ja. Ich meine, das ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Ja. Das ist wie das Kleingeld, ja. Das ist ja ganz erstaunlich, ja, muss man sagen, dass sowas passieren kann. Ja. 50 Milliarden werden plötzlich erfunden. Ja. Das sind Summen, ja, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Milliarden, was ist das, 10 hoch? 9, genau. 10 hoch 9 und dann kommt die nächste Dreierstufe wäre, was ist das, Billionen heißt das auf Deutsch, da muss man immer aufpassen, im Englischen Billions heißt Milliarden, aber in Deutsch gibt es da Milliarden, Billionen wäre 10 hoch 12 und dann kommt 10 hoch 14 innerhalb der nächsten Gruppe mit zwei weiteren Nullen dran. Das ist sozusagen das Repertoire an Zellen, das ein Organismus ausmacht, ein Mensch ausmacht, 10 hoch 14 Zellen, eine Riesensumme. Nun, diese Zellen, wie gesagt, diese Organismen leben ja. Das heißt, sie machen nicht nur Biochemie, Physiologie in einem Fließgleichgewicht, sondern diese Zellen teilen sich auch. Jedenfalls ein Großteil unserer Zellen teilt sich und stirbt. Ja, also wir haben Zellverbände, die sich teilen, massiv teilen. Und damit wir nicht auseinandergehen sozusagen und immer wachsen wie Bäume oder so, ja, müssen natürlich auch Zellen sterben. Also neues Leben innerhalb eines Organismus und das Sterben hängen ganz eng miteinander zusammen und ist beides wichtig. Also wenn Zellteilung nicht mehr passieren kann, dann äußert sich das in Krankheiten, die einen degenerativen Charakter haben, ganz schwere Krankheiten zum Teil, vor allen Dingen die Altersparkinson, Alzheimer, aber Rheumatoide, Arthritis und so weiter, also degenerative Erkrankungen. Und wenn nicht mehr gestorben werden kann, also wenn Zellen nicht mehr sterben können, das ist ja ein sehr kontrollierter Prozess, den wir Apoptose nennen, dann kommen wir in die proliferativ dominierten Krankheiten und da ist vor allen Dingen Krebs, ist hier die Krankheit, die hier zu nennen ist. Ja, Krebs basiert auf einer unsterblichen Zelle, ja, von 10 hoch 14 Zellen, wenn eine dieser Zellen unsterblich wird, das heißt, sagen die Fähigkeit verliert zu sterben, und das passiert ungefähr 5-mal am Tag, dann tötet diese Zelle, wenn sie durchkommt, tötet diese Zelle den Organismus. Also Unsterblichkeit auf zellulärer Ebene bedeutet den sicheren Tod des Organismus. Ja, das muss man sich mal drüber im Klaren sein. Also viele Leute, also Sterben ist ja sehr negativ besetzt, möchte ich mal sagen. Wenn Sie fragen, wollen Sie wieder leben oder lieber sterben? Ja, könnte ich jetzt hier abstimmen. Da wäre die Antwort, glaube ich, ganz klar. Aber wenn Sie es biologisch sehen, auf zellulärer beziehungsweise organistischer Sicht, dann sieht das ganz anders aus. Sterben ist genauso wichtig wie Leben. Sterben ist genauso wichtig. Es ist diese Homöostase sozusagen, die Balance, in dem sich alles bewegt, auch wieder hier Fließgleichgewichte zwischen Sterben und Leben, ganz essentiell. Das heißt, ein Organismus besteht aus 10 hoch 14 Zellen und diese 10 hoch 14 Zellen, ein großer Teil macht ja Zellteilung und weiß man natürlich auch, wenn sie schneiden und so weiter, ja, dann heilt das wieder zu. Das ist natürlich durch Proliferation induziert. Und jetzt möchte ich da eine Frage stellen. Die Frage heißt, in einem Zellverband eines Menschen ereignet sich im Laufe des Lebens dieses Menschen, 80 Jahre, ca. 10 hoch 16 Zellteilungen. 10 hoch 16 Zellteilungen. Ja? Die Frage ist, wie viele Zellteilungen ereignen sich dann pro Sekunde? Ich lasse die Frage mal kurz stehen, da muss man ein klein bisschen überschlagen. Es ist auch wichtig, dass Sie das lernen, dass Sie sozusagen nicht ausrechnen, ja, im Calculator, sondern dass Sie überschlagen, in der Größenordnung überschlagen. Und wir haben hier also 10 hoch 16 Zellen, in 80 Jahren, die Person ist 80 Jahre alt geworden, wie viele Zellteilungen ereignen sich pro Sekunde? Ich gebe Ihnen mal ein paar Antworten vor, ja, vielleicht hilft das ja. Oder die stehen ja hier schon. Ja, jetzt geht's los. Stimmen Sie ab, Leute. Okay. Gut, also ich meine, das, wie gesagt, das, ist, das muss man natürlich nicht wissen, ja? Das ist ja ganz klar. Ja? Das ist keine Wissensfrage, aber das sind interessante Fragen und auch interessante Tatsachen, sagen wir mal, die vielleicht auch ein klein bisschen Respekt einflößen in das, ja, was wir sind. Ja? Das muss man einfach mal sagen. Ne? 10 hoch 7 zählt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ja, 10, das 10 hoch 7 Zellteilungen, 10 hoch 7 Zellteilungen pro Sekunde. 10 Millionen Zellen, neue Zellen pro Sekunde. 10 Millionen Replikationszyklen pro Sekunde. Da sehen Sie mal, was hier los ist. In so einem Kerl. Ja? Also, das ist wahnsinnig. Was glauben Sie, wo findet das statt? Wo sind hochproliferative Organe? Was glaubt, weiß das einer? Kannst du dir vorstellen? Am Auge? Ja, nicht, ne? Es ist vor allen Dingen, sind die Komponenten des Immunsystems, also im Blut, ja, wird unglaublich viel Zellteilung gemacht und natürlich unglaublich viel gestorben. Das muss ja alles wieder weg, was da gemacht wird, also beziehungsweise ersetzt irgendwas anderes. Aber dann auch vor allen Dingen in den Epithelien, also zum Beispiel das Darmepithel, das wird, ich sag mal, alle 3 Wochen oder so ausgetauscht. Ne? Da kommt ein Haufen Schrott vorbei, ja? Kommt da so ein Hamburger vorbei und alles Mögliche, ja? Was da so reingekaut wird in, in diesen Organismus. Also das sind taffe Oberflächen, ja? die nicht so lange halten. Das ist wie Schmirgelpapier, ja? Wenn Sie so ein altes Möbel, neu aufpolieren, ja, dann müssen Sie das Schmirgelpapier auch alle 10 Minuten wechseln, weil das dann voll ist, ja, mit diesem Staubzeug. So ist es hier. Also wird unglaublich viel geteilt, sag ich mal, Zellteilung gemacht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen können, um das in einen medizinischen Background zu geben, ja, wenn wir eine medizinische Intervention machen, ja, also eine Arzneimitteltherapie, wo es darauf ankommt, Zellen abzutöten, beispielsweise im Fall von Tumoren, ja, wo die Strategie ist, eine toxische Strategie, die alles andere als spezifisch ist, also die deshalb überhaupt nur gemacht werden kann, weil wenn ein Tumor da ist, der sich auch sehr schnell teilt, und wenn er das nicht tut, kann man ihn nicht behandeln. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, also die gut behandelbaren Tumoren sind die sich schnell teilenden Tumoren, nicht die langsam sich teilenden Tumoren. Die kann man so gut wie nicht behandeln, jedenfalls nicht mit klassischen Zytostatika. Ja, wenn Sie das machen, dann werden Sie auch Nebenwirkungen erfahren, genau da, wo natürlicherweise große Proliferation passiert. Und das ist eben am Blutbild oder in den Epithelien. Deshalb wird Ihnen übel, ja, wenn Sie eine harte Chemotherapie machen. Deshalb fallen Ihnen die Haare aus, wenn Sie eine harte Chemotherapie machen. Und deshalb geht das Blutbild in die Knie, was unter Umständen dann limitierend ist für eine solche Chemotherapie. Da müssen Sie warten, bis sich das alles wieder erholt hat. Also, merken wir uns in der Größenordnung, das ist ganz interessant, pro Sekunde 10 Millionen Replikationen. Ja? So, das heißt also, in einem Zellverband eines Menschen ereignen sich im Laufe des Lebens dieses Menschen ca. 10 hoch 16 Zellteilungen. 10 hoch 16 Zellteilungen. Und somit liegt die Zahl der Zellteile pro Tag bei einem Menschen bei ca. 10 hoch 11 pro Tag. 10 hoch 11 sind 100 Milliarden Zellen. Oder pro Sekunde bei 10 hoch 7, 10 Millionen. Diese Systeme haben sich natürlich, in der Evolution entwickelt. Und ich möchte da jetzt eine weitere Frage stellen, um einfach nur noch mal ein Gefühl zu kriegen, was sind das für Zeitläufe, Zeitbereiche, die hier zu diesem perfekten System oder fast perfekten System geführt haben. Erstens, die erste Frage, die ich hier stellen will, wie alt ist in etwa die Erde? 3 bis 5 Trillionen, 20 bis 30 Milliarden, 4 bis 5 Milliarden, 300 bis 500 Millionen oder 30 bis 50 Millionen Jahre. Okay, aha. Also ungefähr 5 Milliarden Jahre Leben. Ja. Moment, ist, die, oh, das ist nicht richtig, was ich hier gemacht habe, sondern Leben entsteht, entstand vor 3,5, ich will das nochmal eben zeigen, muss ich mal eben gucken, ob ich hier... Ja, da habe ich die falsche Antwort angekreuzt. Da ist wahrscheinlich 20 bis 30 Milliarden. Ich weiß es selbst nicht. Also, hat jemand einen Computer da? Kann ich schnell eben googeln? Ja, Leben, aber ich glaube, die Erde... Ja? Kann sein. Muss ich nachschauen. Sie haben einen Computer, sind Sie im Netz? Schauen Sie Wikipedia nach, wann die Erde entstanden ist. Müsste ich eigentlich wissen. Sollte ich eigentlich wissen. Mal gucken, sieht man das hier nicht. So schlecht. Doch, das stimmt. Ja, 5 Milliarden, haben Sie recht, jawohl. Dann ist auch die Antwort richtig, ne? Ja, richtig. Dann ist die rote Antwort richtig hier. Stimmt. Wo haben wir es? Jawohl. Also 4 bis 5 Milliarden Jahre, ist richtig. Jawohl, gut. Dann direkt die nächste Frage hinterher. wann entstand das erste Leben auf der Erde? Jetzt mal gucken. Ja, also vor 3,5 Milliarden, Jahren, genau, sehr gut. Das heißt also, es hat nicht so arg lange gedauert. Ich meine, eine Milliarde Jahre ist schon eine ganze, ganz schon ein Batzen Zeit. Ja? Also 1,5 Milliarden Jahre war das Ganze unbelebt. Aber vor 3,5 bis 4 Milliarden entstand auf der Basis von Prinzipien, die immer weiterentwickelt wurden, die ersten biochemischen Prozesse. Ja. Die erste eukaryotische Zelle entstand vor 1,5 Milliarden Jahre, die erste eukaryotische Zelle. Das heißt also, wenn wir das nochmal aufschreiben, dann haben wir ungefähr 5 Milliarden Jahre, also 5 mal 10 hoch 9 Jahre war die Entstehung der Erde. Dann haben wir ungefähr 3,5 mal 10 hoch 9 Jahre war die entstand Leben und die erste eukaryotische Zelle vor ungefähr 1,5 mal 10 hoch 9 Jahren. Also das ist ein langer Zeitraum, muss man sagen. Wie gesagt, 2 Milliarden Jahre lagen dazwischen, aber das war eben ein Zeitraum von Trial and Error, wo irgendwas versucht wurde, bis dann tatsächlich diese Organismen hier entstanden sind, die ersten multizellulären Organismen vor ca. 500 bis 600 Millionen. Kennen Sie einen einzelligen Eukaryonten? Muss ja geben hier, wenn es vor 1,5 Milliarden erste Eukaryonten gegeben hat und erste multizellulären Organismen erst vor 500 bis 600 Millionen Jahren. Kennen Sie einen einzelligen Eukaryonten? Ja? Bitte? Aglena, ja, zum Beispiel, oder zum Beispiel auch Saccharomyces cerevisiae, also die Bäckerhefe und so weiter, die Hefen zum Teil. Aglena ist vollkommen richtig, ja. Und jetzt die nächste Frage. Nächste Frage. Wann tauchte der Mensch in der Evolution auf? Also hier haben wir ungefähr 300 bis 500 Millionen Jahre, also mal 10 hoch 6, waren die ersten multizellulären Eukaryoten. Und jetzt die Frage, wann trat der Mensch, wann trat der Mensch auf die Bühne? Ja, auch nicht so schlecht beantwortet, muss ich sagen, 40%. Also vor ungefähr 150.000 Jahren. Mal 10 hoch 3, ja, das ist hier der Mensch. 150.000 Jahre, vor circa 150.000 Jahre erstmals der Mensch. Also das ist in diesen Größenordnungen ist das sozusagen ein Wimpernschlag, ja? Ein Wimpernschlag, der letztlich plötzlich dann nach Milliarden von Jahren diese hochorganisierten Formen zustande gebracht hier hat, da oben an der Spitze dann eben der Mensch. 150.000 Jahre. 150.000 Jahre. Und dann ist er auch relativ bald, ist er sozusagen von den Bäumen runtergestiegen, ja, waren mal Affen, dann gab es da oben nicht mehr genug zu essen, dann sind wir von den Bäumen runtergestiegen, sind durch die Savanne getappt, ja, und haben da nach Nahrung gesucht, ja, als Jäger und Sammler zunächst. Dann ging die große Auswanderung los, raus aus Afrika, über den ganzen Kontinent. Interessant, wie das gelaufen ist. Dann ein dramatischer Wende, wo viele Menschen vom Jäger und Sammler zum Ackerbauer und Viehzüchter wurden. Ja, das ist ich glaube, vor 15.000 Jahren war das ungefähr der Fall in der Größenordnung. Ja. Also wirklich gestern. Ja. Seitdem übrigens essen wir Körner, ja, also dieser Müsli-Kult, ja, der heutzutage ja so gepflegt wird, ja, wo immer gesagt wird, viele Körner essen, ja, ist ganz gesund, ne? Das ist Quatsch, ist das, ne? Also evolutionär gesehen ist das, wir sind überhaupt nicht gemacht dafür, für dieses ganze Müsli-Zeugs. Ja, das ist so, also da passt das Design nicht, ja, also natürlich braucht man Ballaststoffe, ja, aber so diese Körner, ja, die sind natürlich voll mit Kohlenhydraten, ja, das Mehl drin, ja, also da sind Stärke drin, ja, also ich meine, wenn Sie nur Körner essen, ist das okay, ja, aber wenn Sie sozusagen Frühstück, ich sage immer, wenn ich bin viel unterwegs, ja, und wenn ich dann irgendwo morgens Frühstück in irgendeinem Hotel, ja, das ist ja pervers, wie da gefrühstückt wird, ja, also wirklich wahr, ja, also da stehen die diese Körnerteile, ja, wo man das so ein Müsli reinkippen kann, ja, das tun dann auch die meisten, aber dann gibt es noch eine Bratwurst, ja, und ein Spiegelei und Speck natürlich und manchmal Frikadellen, Kartoffeln anzufrühen, also unglaublich, was da reingezogen wird, ja, also zu Hause würde man das niemals tun, weil es so auffällt, Gott sei Dank nicht, ja, also das ist pervers, ja, also deshalb, da kann man mal drüber nachdenken, ob das mit den Müsli wirklich so gut ist. Man kann nämlich auch anderweitig Ballaststoffe zu sich nehmen und das haben nämlich die Leute auch gemacht, die früher als Jäger und Sammler waren, die haben nämlich auch, Früchte gegessen, die haben Kräuter gegessen und so weiter, ja, da sind auch Zellwände drin, alle Pflanzen haben Zellwände, ja, die aus Zellulose und Derivaten aufgebaut sind, die wir alle nicht verdauen können. Und demzufolge natürlich wir hier unsere Ballaststoffe haben. Das müssen nicht diese Körner sein, ja, die vollgepackt sind mit Stärke, also mit Kohlenhydraten, die letztlich dazu führen, dass die Leute mittlerweile in Jugendjahren, viele davon schon einen Diabetes haben. Eine ganz schlimme Angelegenheit. Also, nochmal, wahrscheinlich haben sich einzellige Organismen vor 3 Milliarden Jahren entwickelt. Die ersten eukaryotischen Zellen entstanden vor 1,5 Milliarden Jahren. Die ersten multizellulären vor ungefähr 500 Millionen Jahre und der erste Mensch vor 150.000 Jahren, ist also 150.000 Jahre alt. Und im Wesentlichen kann ich Ihnen sagen, ich halte jetzt gerade die Hauptvorlesung, beschäftige ich mich mit personalisierter Medizin, eine hochinteressante Sache. Und da geht es eben auch um bestimmte Eigenschaften im Genom der Menschen. Und diese Eigenschaften sind hier bereits festgelegt worden. Wie wir heute funktionieren, wie wir heute reagieren, stammt von der Gründerpopulation, von der Founder Population, wie man das nennt. Das waren wahrscheinlich in der Größenordnung von 15.000 Individuen, die hier sahen, aus Afrika ausgewandert sind und von denen wir alle abstammen. Dann hat sich evolutionär ganz, ganz wenig noch getan. Also wir haben fast den evolutionären Status wie damals vor ungefähr 15 oder 150.000 Jahren in der Größenordnung. Ganz wenig ist dazugekommen. Wir sind evolutionär extrem träge. Das ist natürlich auch gut so, weil es auch verdammt gefährlich ist, ich sag mal, hier mit Mutationen rumzuspielen. Und weil das so ist, ja, sind die Grundprinzipien, nach denen alle diese Organismen funktionieren, im Wesentlichen die gleichen. Es kommt alles von der gleichen Linie. Es gibt dann kleine Abweichungen, aber im Wesentlichen ist das alles das Gleiche. So, damit mache ich heute Schluss. In der nächsten Woche werden wir uns nochmal sehr grundsätzlich unterhalten über ein Prinzip, das so wichtig ist für die Biochemie, dass ich dem fast eine ganze Stunde widme, nämlich das ist das Wasser. Okay, danke schön.